So, da ich nichts auf dem Beamer habe, sage ich euch schon am Anfang das Thema. Es heißt Weisheit für das Leben, Selbstbeherrschung. Und wir sind im Grunde im Buch Sprüche. Ihr könnt nachschlagen. Es ist etwa um Seite 474, wobei wir werden bestimmte Verse anschauen. Ich werde aber diese Bibel nicht benutzen, weil das Schreiben zu klein ist für einen alten Mann. Deswegen kann ich nicht immer die Seitennummer geben, aber ungefähr wisst ihr jetzt. Wie erkennen wir, wie wir leben sollen? Und woher schöpfen wir unsere Werte? Woran orientieren wir uns, wenn wir Entscheidungen treffen müssen? Ob es banale tagtägliche Entscheidungen sind oder schwerwiegende moralische Entscheidungen. Und woran orientieren wir uns dafür? Und für Christen ist es natürlich klar, Jesus oder die Bibel ist immer die Antwort auf fast jede Frage. Aber ich meine es etwas allgemeiner. Ich meine hier wir als Glieder einer Gesellschaft und Teil einer Kultur. Woher schöpfen wir? Schöpfen unsere Freunde und Nachbarn und wir die Werte, die Entscheidungen, mit Entscheidungen helfen. Wenn man sich überlegt, es gibt eigentlich ein Spektrum von möglichen Antworten. An einem Ende des Spektrums steht der einzelne Mensch, der sein eigenes Leben bestimmt. Ich tue, was ich will, sagen einige. So eine Art radikale Selbstbestimmung. Ich lasse mich von meinen Wünschen und meinen Begehren leiten und treiben. Und viele behaupten in unserer Gesellschaft, das zu tun. Im Prinzip zumindest, wobei es natürlich gibt andere Einflüsse. Nun, am anderen Ende gibt's eine Art radikale Unterordnung. Ich tue, was ein Mensch, mein Guru vielleicht, mir empfohlen oder befohlen hat. Diese Angehensweise hat seit Mitte des letzten Jahrhunderts unter einem etwas schlechten Ruf gelitten, aber ist immerhin zu finden. Und der Guru heutzutage, der Führer, kommt in mehreren Formen. Könnte der starke Politiker sein. Es ist für manche der Pop-Ikone. Es ist vielleicht eine Partei oder eine Bewegung. Oder für manche ist eine Sekte oder religiöse Gruppierung. Ich ordne mich diesen Guru, diese Gruppierung unter. Und wir sehen immer wieder, wozu es führen kann, wenn Menschen sich von solchen Figuren oder Ideologien leiten lassen. Diese radikale Unterordnung. Natürlich gibt es welche, die so eine Angehensweise strikt ablehnen würden, aber immerhin näher dran sind, als sie vielleicht merken. Aber die meisten sind wahrlich nicht an einem Ende des Spektrums oder am anderen, sondern irgendwo dazwischen. Oft ordnen wir uns unbewusst in die Gesellschaft ein. In unserer Gesellschaft würde ich sagen, die Mehrheit der Leute neigen zum Selbstbestimmungsende des Spektrums, aber mit Zügen von diversen anderen Einflüssen. Ob bewusst oder unbewusst, ob Ideologien oder religiöse Sichtpunkte oder was auch immer. Und natürlich, das ist ja aktuell in den Nachrichten, aber wenn man mehr über die Türkei weiß, zurzeit wird die Türkei von einem starken Führer geleitet, die immer populistisch und demagogisch wird. Und von einer ganz bestimmten Ideologie, einer islamischen Ideologie, geprägt ist von einer bestimmten Art davon. Und man sieht, wie viele Menschen er in seine Bann zieht. Nicht alle in der Armee, haben wir bemerkt, aber immerhin sehr viele. Ich denke, können wir vielleicht die Fenster auf der Seite zumachen, damit wir nicht so abgelenkt werden, ich zumindest nicht. Also, die Optionen. Lass dich von deinen Begehren leiten, lass dich von deinem Guru leiten, lass dich vom Einfluss deiner Kultur leiten. Das sind die üblichen Optionen. Christen wollen aber nach einer anderen Pfeife tanzen. Wir wollen von Gottes Vision und Gottes Werte leiten lassen. Wir wollen uns in seine Ordnung einfügen. Das ist natürlich die fromme Antwort, die hier erwartet. Aber wie funktioniert das in der Praxis? Für viele grundsätzliche Fragen wenden wir uns an die Bibel, seine Offenbarung. Aber die deckt nicht alles ab. Es gibt Bereiche, wo Gottes Wort wenig direkt zu sagen hat. Es gibt sogar Bereiche, wo die Bibel uns sogar eine breite Freiheit gewährt. Wir können das Leben vielleicht wie ein Sportfeld betrachten. Nehmen wir Fußball, das ist immer noch gewissermaßen aktuell, wobei wir sind zwischen den Saisons. Aber es gibt im Fußball ein klares Ziel. Man muss den Ball irgendwie zwischen den Posten bringen, ohne die Hand zu benutzen. Es gibt bestimmte Grenzen, wie gerade gesagt, nur mit dem Fuß, nicht mit der Hand. Man darf nicht außerhalb des Spielfelds sich mit dem Ball bewegen. Man soll nicht anderen Menschen angreifen, sondern nur den Ball angreifen. Es sei denn, er heißt Ronaldo und ist dabei, sich anzugeben. Dann ist es vielleicht manchmal von manchen Schiedsrichter erlaubt. Aber innerhalb von diesen Grenzen gibt es eine große Freiheit. Deswegen ist Fußball so spannend. Man weiß nicht, wie sie diese Freiheit ausleben werden. Und für Christen geht es ähnlich zu. Es gibt ein klares Ziel. Kann man unterschiedlich definieren, aber sagen wir, Gott wohlgefällig zu sein. Es gibt klare Grenzen. Es gibt Anweisungen, die von oben diktiert worden sind, die nicht von uns selbst bestimmt, sondern von außen bestimmt worden sind. Also die bekanntesten sind vielleicht die 10 Gebote. Ein Wort von außerhalb dieser Welt, von Gott selbst. Oder letzte Woche haben wir von Anweisungen im Bereich Sexualität gehört. Klare Grenzen, die nur mit Gefahr und Konsequenzen zu überschreiten sind. Aber innerhalb von diesen Grenzen gibt es große Freiheit. Es ist nicht vielleicht wie eine Tanzroutine, wo jeder Schritt im Voraus bestimmt worden ist, aber eher, wie gesagt, wie Fußball. Es liegt an uns, wie wir die Freiheit ausleben werden. Und gerade in diesem Bereich ist es nicht immer so leicht, Entscheidungen zu treffen. Wofür Gott uns Freiheit gegeben hat, die Details unser Leben zu bestimmen, wo er diese Freiheit gegeben hat, innerhalb der Grenzen, da ist nicht zu lesen in der Bibel, was ich in der nächsten Woche in jeder Situation zu tun habe, um Gott wohlgefällig zu sein. Es gibt Orientierung, es gibt Prinzipien, wir wissen, was verboten ist, aber wir wissen nicht, was geboten wäre in jeder Situation. Und so komme ich endlich langsam zum Ende der Einleitung und erkläre, wozu die sogenannte Weisheitsliteratur der Bibel dienlich ist. Viele wissen das vielleicht, es gibt bestimmte Bücher in der Bibel. Übrigens, die Bibel ist mehr als ein Buch, das ist eher wie eine Bibliothek von mehreren Büchern, 66. Und diese Bücher sind unterschiedlicher Art, unterschiedlicher Genre. Und einige sind von einem Genre, wir nennen das Weisheitsliteratur. Zum Beispiel Hohelied, das haben wir letzte Woche angeschaut. das Buch Prediger, das Buch Hiob, aber vor allem dieses Buch, das wir heute anschauen werden, die Sprüche. Und die meisten von uns kennen schon welche biblische Sprüche, denn sie sind in der Sprache vieler christlichen Ländern angekommen. Ich glaube zum Beispiel, dieser ist zumindest auf Englisch sehr bekannt und vielleicht kennt ihr das auf Deutsch? Eine sanfte Antwort. Sanft, bitte. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Ist das ein Sprichwort auf Deutsch? So wie es auf Englisch ist, nicht so bekannt. Aber zum Beispiel, das ist auf Englisch ein sehr bekannter Spruch. Viele benutzen das, ohne zu wissen, dass es aus der Bibel ist. Und es sind bestimmt auch Beispiele, die ich nicht kenne, wo das für Deutsch stimmt. Und wir finden sie oft lustig, die Sprüche. Die sind oft so ein bisschen interessant ausgedrückt. 30, 33. Denn schlägt man die Milch, so gibt es Butter. Und schlägt man die Nase, so gibt es Blut. Und schlägt man den Zorn, so gibt es Streit. Oder eine, die ich als Junggeselle es wagen kann, vorzulesen. Besser ist's, in der Wüste zu wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Oder sogar, eine rinnende Dachtraufe an einem Regentag und eine zänkische Frau, die gleichen sich. Es ist ob, als wir einen Kabarettist zuhören beim Lesen dieser Sprüche. Und es ist bewusst und absichtlich so. Wie gesagt, geht es hier nicht um eine Stimme von außerhalb dieser Welt, eine Stimme, die alles bestimmt. Es geht hier um eine Stimme von innerhalb dieser Welt. Jemand, der eher neben uns steht als über uns. Eher um einen Kumpel, der uns einen Rippenstoß zufügt und uns auf etwas in der Welt aufmerksam macht. Der Verfasser ist mit uns. Er steht, wo wir stehen, und er sieht die Welt, wie wir die Welt sehen. Er beobachtet, er schaut die Welt und die Menschen an, er macht diese Anmerkungen, er macht uns auf Dinge aufmerksam, die wir vielleicht nicht so richtig wahrgenommen haben. Und so kommt er manchmal vor wie ein Kabarettist. Guck mal, hast du gesehen, was da passiert? Ein Hund kehrt zurück zu seinem Gespei. Und wir alle denken, ja, wie furchtbar doof ist ein Hund, der sowas tut. Aber weißt du was? Der Mensch ist nicht anders. So ist ein Tor, der seine Narrheit wiederholt. Das ist 29,11, wenn ihr das später nachschlagen wollt. Und dann denken wir darüber nach und merken, wie oft sowas bei uns passiert. Wie oft wir wie ein blöder Hund sind und immer wieder denselben Fehler machen. Die Weisheit-Literatur bietet uns eine Stimme aus dieser Welt an, eine Stimme, die vielleicht Zusammenhänge aufzeigt oder die interessante Kontraste oder auch Ähnlichkeiten aufzeigt oder die Konsequenzen aufzeigt. Und am besten werden wir das sehen, indem wir Beispiele jetzt anschauen. Und das werden wir tun, indem wir einige Sprüche zum Thema Selbstbeherrschung anschauen. Wie gesagt, das ist das Hauptthema für diese Predigt, auch wenn die Hälfte der Predigt die Einleitung zur Weisheitsliteratur ist. Aber ich hoffe, das bedeutet, das macht mehr Sinn jetzt, was wir jetzt anschauen. Ein gutes Fundament wäre 25, 28. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. So hier geht es um zwei Sachen, die ähnlich sind. Hier sehen wir Torheit eines Mannes ohne Selbstbeherrschung. Der ist so offen für Gefahr wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern. Und wir werden im Laufe des Buches auf eine Tour mitgenommen, wo wir die Auswirkung dieses Prinzips in mehreren Bereichen des Lebens beobachten. Und wir sehen die Vorteile und Nachteile von Selbstbeherrschung und Nicht-Selbstbeherrschung. So, ich nehme vier Bereiche unter die Lupe, wenn die Zeit reicht. Ansonsten gibt es nur die drei. Die Zunge. Im Frühgottesdienst haben wir das letzte Woche angeschaut. Ich nehme zwei Verse zuerst von Kapitel 12 auf 12,13. Wer das Wort, ist das richtig? Nee, Entschuldigung, ich bin in Kapitel 13. Kapitel 12, 13. In treulosen Lippen steckt ein böser Fallstrick. Ein Gerechter aber entgeht der Bedrängnis. Da ist ein Kontrast zwischen treulosen Lippen und der Gerechte, der, gehen wir davon aus, treue Lippen hat. Auch in Vers 18 gibt es einen Kontrast. Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen auf der anderen Seite ist heilsam. Die Zunge ist kräftig. Es muss unter Kontrolle sein. Es muss beherrscht werden und gut angesetzt werden. Und 26,20. Hier gibt es zwei Sachen, die nicht in Kontrast sind, sondern ähnlich sind. Wo kein Holz mehr ist, erlischt das Feuer. Und wenn der Verleumder fort ist, hört der Streit auf. Wer seine Worte zur Verleumdung benutzt, bringt Feuer, aber wenn er weg ist, ist es wie kein Holz mehr auf das Feuer. Also, wir sollen sehr vorsichtig mit der Zunge umgehen. Sie kann sehr viel Gutes und Gesundes bewirken, aber sie kann viel Schaden anrichten. Und diese Sprüche, die sind oft ein bisschen witzig und zugespitzt, damit wir sie mitnehmen und daran denken, wenn wir in ähnlichen Situationen sind. Das war der erste Bereich. Zweiter Bereich wäre Zorn. Wie wir mit Zorn umgehen. Bisschen weiter, 29,22. Ein zorniger Mann richtet Streit an und ein hitziger viel Sünde. Zwei Situationen, die ähnlich sind. Zornig und hitzig richtet Streit, bringt viel Sünde. Zorn ist also gefährlich, wenn er nicht gezügelt ist. 15,18 gibt es einen Kontrast. Ein zorniger Mann erregt Streit, aber ein langmütiger stillt den Zank. Da ist ein Kontrast vorgegeben. Das Gute, das jemand bewirken kann, der sich selbst beherrscht, ist in der zweiten Hälfte beschrieben. Ein Langmütiger stillt den Zwang. Er feuert das nicht an, weil er das seine Gefühle unter Kontrolle hat, seinen Zorn unter Kontrolle hat. Und vielleicht 16,32, weil es fast auf derselben Seite ist. Besser ein Langmütiger als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Es geht da nicht unbedingt um Zorn, Aber ein geduldiger Mensch ist jemand, der seinen Zorn im Grunde unter Kontrolle hat. So leben wir unsere Freiheit am besten aus, indem wir unseren Zorn an der kurzen Leine halten. So werden wir anderen ein Segen sein und Gott ein Wohlgefallen sein. Und das ist das Ziel des Spiels des Lebens sozusagen. Dritter Bereich, unsere Bedürfnisse, bestimmte Bedürfnisse, die gut sind, die von Gott gegeben sind. Er hat uns mit Appetit in bestimmten Bereichen ausgestattet, damit wir gesund leben, zum Beispiel essen und trinken. Wir haben die Freiheit, alles zu essen, was uns schmeckt. Wir sind eigentlich im neuen testamentischen Zeiten noch weiter als die damaligen Juden, wo es immer noch Grenzen gab. Bei uns gibt es möglicherweise, das kommt darauf an, was genau damit gemeint ist, vielleicht Fleisch mit Blut sollten wir nicht, aber anders gibt's keine Vorschriften. Was wir essen, wie wir essen, wo wir essen, wann wir essen, Freiheit. Aber diese Freiheit sollen wir in Weisheit ausleben, sollen wir in Selbstbeherrschung ausleben. Das dazu gehört zum Beispiel 25,16. Hast du Honig gefunden? So iss nur so viel du brauchst. Nicht, dass du davon übersatt wirst und ihn aussparen musst. Also nicht in Überfluss. Getränke aller Art sind auch erlaubt, aber Vorsicht. Da ist eine etwas längere Passage. Ich lese das vor, weil das ein bisschen kabarettistisch ist. Und absichtlich so, es soll zeigen, wie dumm es ist, wie man ein Tor ist, wenn man zu viel trinkt. Das ist 23, 29 folgend. Wer hat Ach und wer hat Weh? Wer hat Streit? Wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Ursache? Wer hat trübe Augen? Die, welche spät aufbleiben beim Wein, die einkehren, um Würzwein zu kosten. Schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt. Er gleitet leicht hinunter, zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Du wirst sein wie eine, der auf hoher See schläft und wie eine, der oben im Mastkorb liegt. Man hat sich geschlagen, aber es tat mir nicht weh. Man prügelt mich, aber ich merkte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will es weiter so treiben. Ich werde ihn wieder aufsuchen. Es ist nicht weise, die Selbstbeherrschung zu verlieren. Was kommt vielleicht aus unserem Mund? Was werden wir vielleicht sagen, was Schaden anrichtet in Beziehungen? Dann haben wir alle das Bedürfnis nach Ruhe. Das hat Gott in die Schöpfung eingebaut. Das praktiziert er selbst. Ein Tag aus 7 Ruhe. Es wäre nicht weise zu denken, wir könnten darauf verzichten. Aber auch töricht wäre, diesen Appetit so übermäßig zu füttern, dass er langsam unser Leben bestimmt. So dass wir immer weniger arbeiten und immer mehr faulenzen werden. So zum Beispiel 21,25. Dem Faulen bringt seine Begierde den Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Das ist der Endpunkt, wenn man sich in diese Tendenz ankommt und langsam immer weniger arbeiten will und immer fauler wird. Und so wird vielleicht unser bescheidenes Anwesen so aussehen, 24, 30. Ich ging vorüber am Acker eines Faulen und am Weinberg eines Unverständigen. Und siehe, er ging ganz in Unkraut auf. Und Nesseln überwucherten ihn. Und seine Steinmauer war eingestürzt. Das sah ich und nahm es mir zu Herzen. Ich betrachte es und zog eine Lehre daraus. Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, die Hände ein wenig in den Schoß legen, um zu ruhen. Und so kommt deine Armut wie ein Wegelagerer und dein Mangel wie ein bewaffneter Mann. Also es ist gut, unsere Bedürfnisse zu stillen, nach Ruhe, nach Schlaf und so weiter, nach Essen und Trinken. Aber sie sollen nie unser Leben bestimmen. Sie sollen nie Oberhand gewinnen, sodass sie uns beherrschen und nicht wir sie. Also in welchem Bereich könnte bei dir Korrektur oder Kursänderung nötig sein? Wo bist du vielleicht nicht unbedingt der Chef über deine Bedürfnisse, deinen Appetit? Und viertens, ganz kurz, Begehren. Da gibt es mehrere Bereiche. Es gibt einen besonderen Bereich, wo bei den meisten Menschen das Begehren sehr leicht Oberhand gewinnt und wo wir besonders für Selbstbeherrschung kämpfen müssen. Und das war Thema letzte Woche. Leider wurde das nicht aufgenommen, aber es war das Thema Sexualität. Und ich glaube, ich lese einfach vor eine Warnung, die ein bisschen im übertragenen Sinn gemeint ist. 6, 27 bis 28. Kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider in Brand geraten? Und kann einer auf glühenden Kohlen schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen? Und zunächst denkt man, worüber spricht er hier? Was meint er damit? Natürlich gibt's Menschen nicht, die das tun. Aber im nächsten Vers wird klar, was gemeint ist. Es ist im übertragenen Sinn. So ergeht es dem, der zu der Ehefrau seines Nächsten eingeht. Keiner wird ungestraft bleiben, der sie anrührt. Also es geht hier um verbotene Sexualität. Und in dem Sinn können wir nicht Feuer im Gewand tragen, ohne dass unsere Kleider in Brand geraten. Und ich denke, das können wir auch im erweiterten Sinn verstehen. Wir sollen auch nicht Feuer in unserem Gedanken tragen. Denn sonst werden unsere Gedanken und unsere Begehren in Brand geraten. Es ist nicht gut, mit Feuer zu spielen. Es ist sozusagen brandgefährlich, mit dem Feuer der Sexualität zu spielen, außerhalb den Rahmen, den guten Rahmen, den Gott in der Ehe gegeben hat. In all diesen Bereichen will Gott, dass wir gut und gesund leben. Er will, dass wir die Freiheit, die er uns geschenkt hat, mit Freude genießen, innerhalb der Grenzen, die er gesetzt hat. Daher hat er dem Verfasser der Sprüche zu uns gesandt, sozusagen, um uns und neben uns zu stehen und uns beizustehen, um uns zu helfen, um uns zu beraten, wie wir diese Freiheit am vollsten auszuleben haben. Also wir sollen nicht Menschen sein, die unser eigenes Leben nur von sich selbst bestimmen. Wir sind nicht Menschen, die einem anderen in jedem Bereich unterordnen oder sich der Gesellschaft einordnen. Wir sind Menschen, die die gute Ordnung Gottes suchen und danach das Leben ausrichten. Und dann werden wir das gute Leben entdecken, das Gott für uns vorhat. Ein Leben in voller, aber nicht in Füllerei. Ich sage am Ende bald ein Gebet und dann werden wir eine Lesung aus dem Neuen Testament hören, die einiges aus diesen Sprüchen aufnimmt und vielleicht praktisch erklärt. Lasst uns beten. Lieber Vater, deine fehlerlose Vorsehung ordnet alles, was im Himmel und auf Erden ist. In Demut flehen wir zu dir. Entferne von uns alles, was uns schaden kann. Und schenke uns, was uns dienlich ist. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Es folgt jetzt noch eine Lesung von Römer 12, Verse 1 bis 2 und 9 bis 16. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet fest, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Dies sind die Worte des lebendigen Gottes.